Ja, danke, Jesus. Du bist unser Vater. Das haben wir in zwei Liedern ganz, ganz deutlich gesungen. Wir haben gehört von deiner Gnade, die niemals aufhört. Wir danken dir ganz herzlich dafür, Herr, für all das Gute, für all das Wunderbare, was du uns schenkst, Herr. Ja, ich bitte dich jetzt, leit du uns auch, Herr. Durch die Predigt sprich du zu unseren Herzen, benutzt du mich, das zu sagen, was dir wichtig ist, Herr. Dir gebührt alle Ehre. Amen. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe Leben mit Sinn und Vision. Dein Leben hat einen Sinn, das hat uns der Roland näher gebracht. Du wurdest erschaffen zu Gottes Freude, darüber hat Hans Werner letztes Mal gesprochen. Heute geht's weiter. Du wurdest erschaffen als Teil der Familie Gottes. Danke. Ja, Familie Gottes, das hat natürlich unmittelbar mit dem zu tun, dass Gott unser Vater ist. Deswegen habe ich auch bewusst diese Lieder ausgesucht. Gott ist unser Vater, da muss man vielleicht auch noch mal kurz drüber nachdenken. Das ist für uns, wenn wir christlich, ja, vielleicht entweder christlich aufgewachsen sind oder schon länger in der Gemeinde sind, ist das irgendwie so normal. Aber es ist eigentlich nicht normal, es ist sensationell. Ich habe letztes Jahr darüber gesprochen, als ich meine Predigten über das Glaubensbekenntnis gemacht habe. Ihr erinnert euch sicher ganz genau. Im ersten Teil ging es ja darum, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da ist in einem Satz ganz viel zusammengefasst. Gott ist der Allmächtige, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und damit ist er gewaltig und unvorstellbar und ehrfurchtgebietend und gleichzeitig dürfen wir sagen, Vater, Papa. Er ist unser Vater. Das ist wirklich sensationell. Das gibt es auch in keiner anderen Religion. Und deswegen ist es auch schon deshalb falsch zu meinen, alle Religionen glauben letztlich ja doch an den gleichen Gott. Nein, die Moslems zum Beispiel, sie glauben eben nicht an Gott, den Vater. Sie glauben mit Sicherheit auch an einen allmächtigen Gott. Da sind wir uns einig. Aber bei diesem entscheidenden Punkt, dass wir an Gott, den Vater, glauben und dass der einen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, hat und dass wir alle seine Söhne und Töchter sind, das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal unseres Glaubens. Das gibt es woanders einfach nicht. Es gibt bereits im Alten Testament die eine oder andere Stelle, wo Gott sich entweder selber als Vater von Israel bezeichnet oder auch von Israel als Vater betrachtet wird. Aber das ist da eher noch so, das sind nur so vorsichtige Anzeichen. So richtig klar und deutlich hat uns Jesus natürlich diese Botschaft gebracht. Als seine Jünger ihn fragen, Herr, wie sollen wir beten, sagt er, ja, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Da geht es gleich eben auch mit dieser Anrede los. Oder er hat diese bewegende Geschichte vom verlorenen Sohn, beziehungsweise besser vielleicht vom barmherzigen Vater erzählt, der den Sohn einfach wieder aus Gnade und Barmherzigkeit annimmt und wieder einsetzt. Und natürlich viele weitere Stellen im Neuen Testament. Ich greife mal noch Johannes 1, Vers 12 heraus. So viele ihn aber aufnahmen, Jesus nämlich, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das wird an anderer Stelle im Neuen Testament ja wieder erklärt, dass wir sagen, zweimal geboren wurden, einmal ganz normal, irdisch, weltlich, biologisch. Und dass wir dann aber, wenn wir an Jesus glauben und ihn zum Herrn unseres Lebens machen, dass wir dann von Neuem geboren werden, geistlich wiedergeboren werden. hat nichts mit Wiedergeburt und Reinkarnation von anderen Religionen zu tun. Das ist ein einmaliger, entscheidender Vorgang. Und damit werden wir, ja, vorher sind wir natürlich alle schon Geschöpfe Gottes. In dem Moment werden wir dann wirklich zu Kindern Gottes, weil wir wirklich aus Gott geboren sind. Ja, und deshalb ist er unser Vater und deshalb sind wir seine Kinder. Naja, und dann, klar, Kinder, die den gleichen Vater haben, die sind Geschwister und bilden eine Familie. Und genau darum geht es jetzt eben heute. Deshalb gehören wir alle zur Familie Gottes, wie in der Überschrift heute steht, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir mit diesen Worten verbinden. Vater, Familie, weckt das jetzt eher positive oder vielleicht eher negative Assoziationen? Ich denke, das hängt ganz entscheidend davon ab, was wir in unserer Kindheit erlebt haben. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Hattet ihr einen Vater, der sich liebevoll um euch und um die ganze Familie gekümmert hat, der immer da war, wenn man ihn gebraucht hat, immer ein offenes Ohr hatte? Dann fällt es einem sicherlich leicht, sich Gott auch als so einen wunderbaren Vater vorzustellen und da sozusagen das nochmal zu multiplizieren, denn Gott ist ja noch viel, viel besser als Vater. Aber es kann ja auch ganz anders gewesen sein. Und ich denke, ja, dem einen oder anderen geht es wahrscheinlich so, wenn er an seinen eigenen Vater zurückdenkt. Der war vielleicht jähzornig. Der hat einen vielleicht geschlagen oder hat die Mutter geschlagen oder er war dem Alkohol verfallen oder was auch immer. Dann stellen sich einem vielleicht beim Wort Vater irgendwie so die Nackenhaare und man denkt, oh, also wenn Gott so ist wie mein Vater, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Was tut man dann? Gott will trotzdem unser Vater sein und zwar halt in einem ganz anderen Sinn. Dann ist es, denke ich, ganz wichtig zu verstehen, dass Gott erstmal selber vollkommen anders ist und dass er sich Vaterschaft auch vollkommen anders gedacht hat. Ja, und ich fand es jetzt interessant, dass Antje gerade vorhin von dem Frauentreffen erzählt hat. Wie hieß das Thema genau? Gott heilt zerbrochene Herzen. Ja, da ist dann ein Herz zerbrochen, da ist dann eine Vaterwunde. Und ja, von daher eigentlich schade, dass wir Männer diesen Abend nicht erlebt haben, was dazu gesagt wurde. Aber ich hatte gestern beim Vorbereiten eben den Gedanken, das ist wichtig. Und wenn da bei dir so eine Wunde ist, dann geh damit zu Gott. Und eine ganz wichtige Voraussetzung, das sagt uns Jesus auch an mehreren Stellen, beziehungsweise das Neue Testament, wir müssen dem, der uns verletzt hat, vergeben. Und wenn es noch so schwer fällt, vergeben heißt erstmal sein Recht aufgeben, den anderen noch weiter anzuklagen, ihn schuldig zu sprechen. Dieses Recht müssen wir loslassen, dieses vermeintliche Recht. Wir müssen es in Gottes Hand legen. Ja, wir müssen, sage ich jetzt so schön. Was macht man, wenn einem das nicht gelingen mag, weil der Schmerz einfach so tief sitzt? Ja, ich denke, dann such dir seelsorgerliche Hilfe. Dann such dir wirklich einen Menschen deines Vertrauens, mit dem du da offen drüber reden kannst. Und der dir dann irgendwie hilft, da kleine Schritte zu gehen, mit Gottes Hilfe dann doch an den Punkt zu kommen, wo du diese Vergebung aussprechen kannst und den Schmerz loslassen kannst und dann Gott diesen Schmerz wirklich wegnehmen und heilen kann. Denn ansonsten behindert er einfach unsere Beziehung zu Gott. Er trübt dieses eigentlich ideale und perfekte Vaterbild Gottes. Ja, vielleicht war es nicht der Vater, vielleicht war es die Mutter, vielleicht war es irgendein naher Verwandter, vielleicht war es ein Lehrer oder auch ein Pfarrer, der dich verletzt oder wer weiß, was angetan hat. irgendeine wichtige Bezugsperson, das kann dann ganz genauso eben so eine Wunde hinterlassen, die Gott heilen will und wo Vergebung einfach wichtig ist. Ja, und vielleicht geht es beim Begriff Familie nochmal so ähnlich, oder? Dass man sagt, oh, in meiner Familie, da war es schön, da war es harmonisch, da habe ich mich geborgen gefühlt, meine Eltern haben mich geliebt, wir Geschwister haben uns untereinander geliebt. Wow, Familie ist toll. Ja, oder vielleicht auch wieder anders. Vielleicht wurdest du von deinen Geschwistern ständig geärgert, gehänselt. Dann ist die Vorstellung, dass du jetzt plötzlich hier einen ganzen Raum voll neuer Geschwister hast, vielleicht nicht so attraktiv. Aber da gilt wieder das Gleiche. Gott hat sich da was ganz anderes gedacht. Und auch wenn du da Verletzungen hast, bring es vor Gott. Also ich sage es jetzt immer wieder, weil ich den Eindruck habe, es ist Gott wichtig. Denn wenn da solche Wunden sind, dann behindert es auch unsere Familie hier. Und wir haben so im Lauf der Geschichte der Gemeinde immer wieder gesagt, ja, wir sind eine Familie, wir wollen eine Familie sein. Dann hatten wir das Gefühl, das ist irgendwie verloren gegangen. Wie kommen wir dahin zurück? Wir wünschen uns das eigentlich. Ja, ich glaube, da ist wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ein allererster Teil ist meines Erachtens, mit der Vergangenheit, mit der persönlichen Herkunftsfamilie sozusagen aufzuräumen und da Frieden drüber zu finden, wenn das noch nicht der Fall ist. Ja, und ich denke, dass wir eben zu Gottes Familie gehören, das ist eine große Ehre, das ist ein großes Privileg, eben genauso wie es ein großes Privileg ist, Gott als Vater zu haben. Und ja, tatsächlich ist es dann auch viel wichtiger als die Herkunftsfamilie. Jesus sagt ja an einer Stelle, als er irgendwie angesprochen wird, du, hier sind deine Brüder, hier ist deine Mutter, dann sagt er, ja, jeder, der den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist sozusagen die eigentlich wichtige Familie. Ja gut, jetzt versuchen wir uns mal eine gute, eine intakte, eine schöne Familie vorzustellen, so wie Gott es sich gedacht hat. Was sind Merkmale so einer Familie? Was zeichnet die aus? Da könnte man bestimmt ganz viel aufzählen, viel mehr als jetzt so eine Predigt Zeit hat. Aber Zeit, genau, richtiges Stichwort. Man verbringt Zeit miteinander. Man hat Zeit füreinander, man nimmt sich Zeit füreinander. Zeit ist ja irgendwie ein ganz kostbares Gut, oder? Also mir geht es jedenfalls so. Irgendwie hat man immer das Gefühl, man hat zu wenig Zeit. Tatsächlich hat aber jeder von uns jeden Tag ganz genau gleich viel Zeit. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr hat jeder genau gleich viel Zeit. Und egal wie arm oder reich er ist, er kann sich keine Zeit dazu kaufen. Jeder hat gleich viel. Man kann die Zeit höchstens auskaufen, sprich sinnvoll nutzen. Also halt nicht stundenlang vor dem Fernseher sitzen oder Computerspiele machen oder sinnlos im Internet herumstöbern. Oder in jeder freien Minute sich zurückziehen, in meinem Hobbykeller, da kann ich basteln oder in meiner Garage, bloß niemand um mich rum, meine Ruhe haben. Habe ich vielleicht auch gern meine Ruhe, aber der Familie dann nicht. Ja, oder verbringen wir eben bewusst Zeit miteinander. Mit unseren irdischen Familienangehörigen und eben auch mit unseren Glaubensgeschwistern, ist uns das wichtig? Wollen wir da Zeit investieren? Kann jeder für sich selber einfach mal überprüfen. Nehmen wir uns die Zeit, bei der nächsten Gemeindewanderung mitzugehen. Weil, ja, super, dass gerade heute die Bilder zu sehen waren. Ich konnte leider nur einmal dabei sein, aber es war einfach schön. Und dann läuft man da miteinander und da ergibt sich immer wieder ein neues Grüppchen und dann redet man mal mit dem einen und mal mit dem anderen. Den einen kennt man schon ein bisschen, den anderen noch weniger. Kann man sich ganz zwanglos näher kennenlernen und ist immer wieder erstaunt, was man vom anderen doch immer wieder Neues erfährt. Oder wenn wir mal nächstes Jahr wieder einen Hausmeistertag im Kalender haben, kommt ihr dann her und helft mit. Einerseits, damit Arbeit erledigt wird und andererseits, damit wir Zeit zusammen haben. Oder wenn wir wieder einen Lehrnachmittag anbieten, kommt ihr, nehmt ihr euch die Zeit, einen ganzen Samstagnachmittag, puh, da könnte man so viel anderes Wichtiges zu Hause erledigen. Aber auch da kann man, dann, wenn man in der Gruppe am Tisch zusammensitzt, eine Gruppenarbeit macht oder in der Kaffeepause, einfach entspannt auch miteinander reden und sich kennenlernen. Ja, oder wisst ihr noch, vor vielen, vielen Jahren gab es in dieser Gemeinde 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht wie viele Hauskreise. Und man hat sich wöchentlich oder zumindest 14-tägig in den Hauskreisen getroffen. Wir sind es schon gar nicht mehr gewohnt. Gut, Corona hat jetzt noch irgendwie ein letztes vielleicht dazugetan. Im Moment gibt es faktisch kaum noch einen Hauskreis. Aber wir haben in der Leitung immer wieder darüber gesprochen und machen uns Gedanken, wie wir irgendetwas dieser Art, Kleingruppen, wie auch immer, wieder einrichten können. Aber das steht und fällt natürlich damit, dass jeder Einzelne dann auch bereit ist, sich daran zu beteiligen und Zeit dafür aufzubringen. Einfach, weil er sagt, ja, das ist mir wichtig und dann hoffentlich auch erlebt, dass es gut und wichtig und hilfreich ist. Wenn wir uns nicht nur hier im Gottesdienst sehen, das ist natürlich auch gut und wichtig, sondern eben auch noch darüber hinaus. Ja, ein zweites Merkmal von einer Familie ist, denke ich, es gibt in jeder Familie Arbeiten, die gemacht werden müssen und die teilt man irgendwie auf, die macht man gemeinsam, da hilft man sich gegenseitig. Einer räumt den Tisch ab nach dem Essen, der andere räumt die Spülmaschine aus, der dritte mäht den Rasen, der vierte kauft Getränke ein und so weiter. Alles Mögliche gibt es zu tun. Ja, genauso auch hier in unserer Gemeindefamilie gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die getan werden sollten, damit das Gemeindeleben funktioniert und harmonisch verläuft. Ich schaue mal so in die Runde. Die Christel ist jetzt leider nicht da, gell? Ich hätte sie jetzt gern gefragt, Christel, wie schaut es aus? Ich vermute, du hast bei der Kinderkirche so viele Mitarbeiter, dass du gar nicht weißt, wann du die überhaupt einsetzen sollst. René, meinst du, sie würde diese Frage mit Ja beantworten? Selber fragen? Ich schließe mal daraus, dass sie selber gerade unten Kinderkirche macht, dass es eben nicht so ist, sondern dass sie heftig protestieren würde und sagen, natürlich kann ich weitere Mitarbeiter bei der Kinderkirche gebrauchen. Wenn ihr bei der Kinderkirche mitmachen wollt, kommt morgen Abend zum Kinderkirchenlehrertreffen. Oder David, wie schaut es aus da bei der Technik? Und René, ihr macht den Dienst so gerne, oder ihr wollt mit Sicherheit nicht, dass irgendjemand anderer da auch noch mitmacht. Nicht? Also, wenn ihr Technik machen wollt, Anja hat ja jetzt schon angefangen mitzumachen, klasse, aber die freuen sich auch, wenn da noch weitere Leute sind, die das übernehmen. Dann meldet euch beim David oder beim René. Was haben wir noch? Ranger, Sarah, ihr habt bestimmt Mitarbeiter in Hülle und Fülle, oder? Nee? Okay, also, auch da gibt es Bedarf und auch da kann man einfach mal zu Sarah hingehen und sagen, Also du, ja, ich weiß nicht so recht, ob das das Richtige ist für mich, aber interessieren täte es mich ja vielleicht schon. Erklär mir das doch mal ein bisschen genauer oder kann ich da einfach mal kommen und zuschauen? Ich denke, das kann man bei jedem Dienst auch so machen. Man muss vielleicht noch nicht unbedingt die feste Vorstellung haben, oh, jetzt hat Gott gesagt, ich muss das machen und das machen, jetzt mache ich's. Ja, vielleicht ist es mehr so, naja, ich bin da nicht ganz sicher, aber ich erkundige mich mal und ich schaue es mir mal an. Und vielleicht merkst du dann, ah ja, das ist es, da mache ich mit. Moderation, könnte man auch noch jemand gebrauchen. Und was ist eigentlich aus unserem Ordnerdienst geworden? Der hat sich im Laufe der Zeit irgendwie in Luft aufgelöst. Heute haben wir wieder einen Vertretungsordner oder Ersatzordner oder wie kann man es sagen? Roland wird heute Abend mal austeilen. Wer möchte sich da einbringen? Sprecht uns an. Ja, und so könnte man die Liste wahrscheinlich noch fortsetzen. Und neben all diesen sichtbaren Diensten in der Gemeinde gibt es natürlich auch noch einen ganz wichtigen, mehr unsichtbaren Dienst, nämlich füreinander zu beten. Für die Gemeinde als Ganze zu beten, aber vielleicht auch für einzelne Personen zu beten. Und damit man das sinnvoll tun kann, muss man von den Personen wieder irgendwie was wissen. Und dann muss man Zeit mit denen verbringen, damit man weiß, wie es denen gerade geht und was sie gerade beschäftigt und wo sie vielleicht gerade ein Problem haben und Gebetsunterstützung oder auch praktische Unterstützung brauchen. Ja. Eine ganz entscheidende Voraussetzung, damit all das, was ich jetzt so aufgezählt habe, dann auch wirklich funktioniert und nicht nur irgendwie ja, so aus Zwang, aus Aktivismus oder so geschieht, ist, denke ich, Liebe, dass wir einander lieben, dass wir geschwisterliche Liebe untereinander haben. Und auch da möchte ich einen Vers aus Johannes 13 vorlesen, ab Vers 34. Da sagt Jesus zu den Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, das ist irgendwie so die Grundvoraussetzung, Liebe untereinander. Und ja, wir haben uns neulich mal wieder, Antje und ich, darüber unterhalten, was ist denn Liebe eigentlich? Das ist vielleicht schwer zu fassen und jeder stellt sich es ein bisschen anders vor. Liebe hat einerseits was mit Gefühlen zu tun und vielleicht auch Sympathie, aber ich bin der Meinung, es ist schon auch mehr als nur Sympathie. Wir werden an anderer Stelle im Neuen Testament ja sogar aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Und da denke ich, da wird es mit dem Gefühl dann irgendwie schwierig. Da hat man vielleicht ganz andere Gefühle. Da geht es auch um eine bewusste Entscheidung, um einen Schritt des Gehorsams in dem Fall vielleicht sogar. Aber auch in der Ehe. Jeder, der schon länger verheiratet ist, weiß es. Am Anfang ist man verliebt. Alles wunderbar. Man heiratet, dann kommt man langsam aber sicher im Alltag des Ehelebens an und dann stellt man fest, oh, alles nicht mehr so rosarot, jetzt streitet man sich plötzlich, man verletzt sich gegenseitig, obwohl man das doch gar nicht will. Ich denke, dann ist es auch ganz wichtig, eben dann nicht auf Gefühle nur zu bauen, sondern sich zu erinnern, dass man an dem Tag der Hochzeit dem anderen ein Versprechen gegeben hat und man sich entschieden hat, dem anderen einfach lebenslang Liebe und Treue zu halten, in guten wie in bösen Tagen. Und dann einfach aufgrund dieses Versprechens und dieser Entscheidung dran festhält. Und ich glaube, wenn man mit Gottes Hilfe dann auch eben daran festhält, dann erlebt man früher oder später auch wieder, dass sich die Gefühle einstellen, wenn sie mal verloren gegangen sind. Und ich glaube, auch das können wir jetzt wieder übertragen auf die Liebe unter den Glaubensgeschwistern. Also da gibt es natürlich welche, die finde ich sympathisch und andere vielleicht weniger. Ist halt so, der eine ist mein Typ und der andere weniger. Aber trotzdem bin ich aufgefordert und möchte ich jeden lieben, den Jesus mir da zur Seite gestellt hat. Ja, und was heißt das jetzt wieder ganz praktisch? Wie ich vorhin schon sagte, bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Den anderen mal in den Arm zu nehmen und ihm einfach nur zuzuhören, wenn es ihm gerade schlecht geht. Ihn zu ermutigen, ja, aber vielleicht auch nicht gleich mit guten geistlichen Ratschlägen abzufertigen. Du musst nur das, du musst nur das, du musst nur das. Sondern einfach mal sagen, ja du, ich verstehe dich und ich kann dir jetzt keinen perfekten Rat geben, aber ich bete jetzt mit dir und ich nehme dich in den Arm und ich höre dir zu. Den anderen zu lieben kann aber auch mal heißen, ihn ehrlich auf Fehler hinzuweisen. Ihm ehrlich zu sagen, wenn er mich verletzt hat. Nicht im Groll, nicht im Ärger, vielleicht muss man da erstmal eine Nacht drüber schlafen oder auch zwei und es auch erstmal vor Gott bringen. Aber wenn dann irgendwie das bleibt, das Gefühl, das fand ich jetzt einfach nicht gut, wie er sich verhalten hat und es hat mich verletzt, dann ist es auch gut und richtig, in Liebe zu ihm hinzugehen und zu sagen, du, mach mal, so ist es mir damit ergangen. Da muss man ihn ja nicht anklagen. Man kann einfach sagen, du, so habe ich das empfunden. Und dann kann man miteinander reden. Und dann stellt man fest, ja, natürlich hat er das gar nicht so gemeint. Und dann kann man sich versöhnen und vergeben. Heißt umgekehrt natürlich auch, dass ich mir vom anderen was sagen lasse. Wenn einer dann so zu mir kommt, hey du, ist dir bewusst neulich da, wie du dich da verhalten hast, dass ich das dann auch annehme und stehen lasse und nicht sofort widerspreche und mich versuche zu rechtfertigen. Oder vielleicht auch einfach anzuerkennen, dass jemand anderer was besser kann als ich und mich zu freuen, dass er das kann. Ich kann dafür was anderes. Ja, wir müssen es aushalten, dass der andere manchmal halt Ecken und Kanten hat, an denen wir uns irgendwie stoßen und reiben und er umgekehrt an unseren Ecken und Kanten. Ich glaube, dazu hat uns Gott auch zusammengestellt, dass wir uns da gegenseitig reiben und schleifen und diese Kanten vielleicht abschleifen. Ja, und ganz wichtig bei Gemeinschaft finde ich, ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, Stichwort Ehrlichkeit, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Wenn ich weiß, dass ich vom anderen geliebt werde, dann kann ich auch offen und ehrlich über meine eigenen Schwächen und Probleme sprechen und muss die nicht irgendwie versuchen zu verbergen und ja, eine geistliche Maske aufsetzen, immer ein schönes Lächeln und alles ist gut, obwohl es mir innen drin vielleicht gerade gar nicht gut geht. Genau dafür ist Gemeinschaft dann auch da, dass ich dann eben, wenn es mir mal schlecht geht, auch sagen kann, hey, hört mal zu, am Anfang vom Hauskreis, es ist zwar Thema XY für heute Abend geplant, aber könnt ihr bitte erstmal für mich beten oder kann ich euch erstmal erzählen, wie es mir gerade geht? Und notfalls wirft man dann das Thema des Abends einfach über Bord und nimmt sich dann einfach dafür Zeit. Hier ist es dann natürlich auch wichtig, dass man in so einer Gruppe dann sich darauf verlassen kann, dass das dann nicht sofort weitererzählt wird, dass Dinge vertraulich bleiben und behandelt werden. Ja, und so könnte ich jetzt, glaube ich, noch ganz, ganz viel sagen zum Thema Gemeinschaft, Familie, was bedeutet das praktisch? Macht euch selber eure Gedanken ein bisschen weiter, hätte ich gesagt. Ihr könnt gerne auch noch zu Hause einen anderen Text nachlesen, 1. Korinther 12. Da wird nochmal ein ganz anderes Bild gezeichnet. Das Bild von einem Leib, der viele verschiedene Glieder hat, ein lebendiger Organismus, ja, mit ganz unterschiedlichen Gliedern eben. Und Paulus erklärt, dass die sich dann gegenseitig brauchen und nicht das Auge zum Fuß sagen kann, ich brauche dich nicht, und umgekehrt, verdeutlicht das auch nochmal sehr schön. Verdeutlicht auch etwas, was ich wichtig finde, wir sind zur Einheit aufgerufen, aber Einheit heißt jetzt eben nicht, dass alle exakt gleich sind. Einheit in Vielfalt. Wir sind unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Gaben und Talente, und das ist auch gut so. Aber wir sollen trotzdem eine Einheit bilden. Ja, also, jeder von uns wurde erschaffen als Teil der Familie Gottes. Und es ist einerseits ein Vorrecht und eine Ehre, wie ich gesagt habe, und es ist andererseits auch ein Auftrag an jeden Einzelnen von uns. Ja, und wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, ich kürze diese Familie nicht so richtig dazu, ja, dann überleg doch auch mal, was du selber tun kannst, um das zu verändern. Vielleicht können auch die anderen was dazu tun, aber vielleicht kannst du auch selber Schritte tun. Geh nach dem Gottesdienst einfach mal auf irgendjemand zu, mit dem du noch nie geredet hast, und sag mal, hey, wie heißt du eigentlich? Weiß ich nicht mal. Ich bin da sowieso. Und wo kommst du her? Und wie geht's dir? Traut euch einfach mal. Und wenn ihr dann feststellt, oh, dem anderen geht es gerade gar nicht gut, dann betet doch noch kurz miteinander. Oder lad mal jemand zum Essen ein nach dem Gottesdienst. Ja, oder wie vorhin gesagt, überleg, in welchem Dienstbereich du vielleicht mitarbeiten könntest. Geh auf die entsprechenden Leute zu, trau dich. Natürlich, geh auch ins Gebet und frag Gott, wie du die Gaben und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat, einsetzen kannst. Aber ich würde das gar nicht so hochgeistlich aufhängen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich da ein unmissverständliches Reden Gottes brauche, um jetzt irgendwas hier in der Gemeinde zu machen. Nein, du kannst doch einfach mal auf jemanden zugehen und Gott fügt es dann schon. Ja, jetzt haben wir so alles Mögliche über Familie, Gemeinschaft, Liebe untereinander gehört. Jetzt passt es auch, finde ich, ganz super, dass wir gerade heute Abendmahl haben. Und Abendmahl heißt ja, jetzt im übertragenen Sinn auch, die Familie kommt an einen Tisch und man isst miteinander. Jesus, der große Bruder, ist vor allem, sitzt am Tisch. Er gestaltet dieses Abendmahl, er teilt es sozusagen aus. Wir tun es in Erinnerung an ihn. Ja, aber lass uns jetzt erstmal Folgendes machen. Können wir ein bisschen Hintergrundmusik haben? Ich würde jetzt gern, bevor wir ins Abendmahl gehen, bewusst noch ein bisschen Zeit nehmen, einfach für, ja, entweder für Stille oder auch für Gebet hier vorne. Und möchte da nochmal auf diesen Punkt vom Anfang zurückkommen. Gott heilt zerbrochene Herzen. Wenn da was ist, wo du das Gefühl hast, ja, da muss noch was geheilt werden, dann bring das jetzt in dem Moment mal vor Gott. Entweder in der Stille oder komm auch gern nach vorne. Ich bete mit dir. Und wenn Bedarf ist, kommt auch noch der Roland und der Hans-Werner vielleicht nach vorne. Wie Antje auch sagte, so eine Heilung braucht Zeit. Das heißt, ich habe jetzt nicht unbedingt die Erwartung, du kommst hier vor, ich bete für dich und alles ist gut. Aber vielleicht ist es ein erster Schritt, den du jetzt ganz bewusst tun kannst, tun sollst. Ja, lass uns einfach mal hören und den Geist Gottes wirken lassen.